Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Moin. Ja, am liebsten gut. Und selbst?
Muss. Aber Mann, die letzte Folge ist schon ganz schön was
her. Oh ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Aber weißt du, ne, im Frühsommer oder späten Frühling, da kommt es aufs Gleiche raus, muss man sich auf jeden Fall mal ganz schön anstrengen, die ganze Arbeit zwischen all diesen Feiertagen unterzubringen. 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstferien, frohen Leichnam. Und dann gibt es auch Blogpraktikum und Exkursionen und sonst wie. Da bleibt echt nicht viel Zeit übrig für diese reguläre Arbeit, ne?
Allerdings bleiben dann auch Dinge auf der Strecke, die wir zwar lieben, aber für die wir nicht so richtig bezahlt werden wie dieser Podcast hier.
Es soll ja Menschen geben, die glauben, immer noch, dass wir für diesen Podcast hier die fette Kohle nach Hause tragen.
Ja, ich würde sagen, dafür gibt es zu wenig Werbung. Vielleicht sollten wir die mal einführen. Oder wir machen das als Videopodcast oder Bühnenshow. Das sind doch so die heißen Sachen, mit denen man im Moment so als Podcaster Geld machen kann, habe ich gehört.
Ja, auch, aber belassen wir es doch bei dem Hobby hier, ne? Also apropos Hobby. Du als Sportwissenschaftler, bist du eigentlich schon im WM-Fieber, ne? Also wir nehmen heute auf, an dem Tag nach der Eröffnung. Mhm. Du hast doch bestimmt schon hier einiges über die deutsche Hobbytruppe in den USA gesehen.
Nee, die WM hat mich noch nicht, gar nicht. Vielleicht kommt das noch, ich weiß nicht, erstes Spiel der Deutschen ist ja erst noch, aber für mich ist das nur noch Geldmacherei. Tut mir leid. Alles, was ich darüber höre, kotzt mich echt einfach nur noch an. Angefangen von den 48 Teams und dem 16. Finale zum ersten Mal. Das ist totaler Quatsch. Das IOC, ne, das ist ja schon schlimm, aber die haben wenigstens die olympische Charta. Und die tun wenigstens so, als hätten sie irgendwelche hehren Ideale. Aber die FIFA ist einfach nur noch beim Geld hinterher. Und ich muss sagen, da habe ich echt wenig Bock auf Fußball gucken.
16. Finale. Ich bin irgendwie verrückt, dass nach der Gruppenphase erstmal nur so 4 Mannschaften oder so wieder auch raus sind. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Also ich finde es auch irgendwie strange, dass es, naja, es ist doch eigentlich allgemein so globale Sportveranstaltung, ne? Aus geografischer Sicht ist das doch eigentlich auch für dich vor allem voll interessant, oder?
Ach, weißt du, Spaß mit Flaggen kann man auch anders haben, ohne Fußball. Globalisierung ist aber ein gutes Stichwort. Wir haben uns in den letzten Folgen ja immer auch mal so über Wertschöpfungsketten, globale Produktionsnetzwerke unterhalten. Und das ist ja alles unter dem großen Thema Globalisierung einzusortieren. Und ich dachte, wir machen heute einfach mal was zu Globalisierung.
Ah, ja, hier, globale Produktionsnetzwerke, globale Sportveranstaltungen, wie du immer die Kurve kriegst hier. Globalisierung, faszinierend, ja. Holger. Komm, hau raus.
Wen?
Die Definition hier.
Achso.
Also zu Globalisierung.
Ja, ne? Die zur Globalisierung. Globalisierung lässt sich als Prozess der Intensivierung weltweiter wirtschaftlicher wie auch kultureller und sozialer Beziehungen verstehen. Das ist erstmal noch ganz einfach. Dabei kommt es zu einer zunehmenden Integration von Märkten, Wirtschaftssektoren und Produktionssystemen. In der Folge des strategischen Handelns mächtige Akteure wie zum Beispiel transnationale Unternehmen oder einzelner Nationalstaaten.
Ach, hör mal, so einfach ist das. Und das kam jetzt so ganz spontan, wo du schon auf die Globalisierung hingeleitet hast. Super. Kannst du das aber trotzdem noch einmal hier für mich, der unter seinem Stein hervorguckt, hier übersetzen?
Ja, kann ich. Und natürlich war das alles ganz spontan. Wir schreiben ja keine Skripte. Anthony Giddens hat 1995 zur Globalisierung schon gesagt, unter Globalisierung versteht man die Intensivierung weltweiter sozialer Beziehungen. Das hatten wir ja auch gerade schon.
Ja, ja.
Durch diese Intensivierung entfernte Orte miteinander verbunden werden. Mhm. Das Ereignis an einem Ort beeinflusst quasi das, was an einem Ort viele Kilometer entfernt passiert und umgekehrt.
Also Globalisierung ist quasi die Beeinflussung von Ereignissen an einem Ort durch Entscheidungen, die an einem anderen Ort getroffen werden. Also die Entfernungen spielen nicht mehr die Rolle. Mittlerweile ist alles so sehr vernetzt auf der Erde.
Genau, in Grundzügen ist das genauso.
Also Giddens spricht jetzt aber nicht von wirtschaftlichen Beziehungen, sondern von sozialen Beziehungen, oder? Du meintest ja eben, was hast du mal gesagt, sozial.
Ja, sozial, wirtschaftlich, genau.
Ja, okay. Also ich dachte, Globalisierung, für mich ist das immer sofort ganz klar mit Wirtschaft oder Wirtschaftsgeografie verbunden.
Ja.
Also wie es in der ersten Definition, die du auch genannt hast.
Ja. Hannes, wie lange machen wir das jetzt schon? Wir sind in der Humangeografie. Mit der Globalisierung ist es wie mit den anderen Themen. Du musst einfach gucken, aus welcher Perspektive du das Phänomen betrachtest.
Ah, okay.
Außerdem ist das Thema auch ziemlich groß. Das, was ich hier als Definition rausgehauen habe. Das ist
quasi globales Ausmaß, ne?
Ja, das ist globales Ausmaß, genau. Also das, was ich hier an Definition rausgehauen habe, das ist sicherlich nur ein kleiner Ansatz und es lässt sich auch nicht in einem Satz zusammenfassen.
Ja, da hast natürlich recht, ne? Du in deinen Perspektiven, aus welchem Blickwinkel schauen wir jetzt drauf?
Ja, nicht aus Raumperspektiven, geht schon um fachliche Perspektiven. Und die Wirtschaftsgeografie schaut nämlich anders auf das Phänomen als zum Beispiel die Sozialgeografie.
Ja, da hilft aber dann jetzt diese Definition nicht so richtig weiter.
Nee, das stimmt. Also in Grundzügen kann man sich das auf jeden Fall schon mal merken, aber vielleicht gucken wir uns das Phänomen einfach mal im zeitlichen Verlauf und in der Entwicklung an. Denn dann wird, glaube ich, klarer, warum die Wirtschaft doch das zentrale Thema immer in der Diskussion ist, der Einfluss der Globalisierung aber deutlich über die wirtschaftlichen Zusammenhänge hinausgeht.
Hast du eigentlich wieder deinen schwarzen Kapuzenpulli an?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, es ist ein schwarzes T-Shirt. Aber ich fahre nach Hamburg wegen des Miniaturwunderlandes und nach Davos zum Skifahren. Nicht wegen anderer Veranstaltungen. Und ich bin auch ganz schlecht im Steine werfen. Aber lass uns bei der Globalisierung bleiben. Ich möchte das Thema anhand von zwei Texten verdeutlichen. Zum einen ein Text von Benno Werlen aus dem Jahr 2000 und zum anderen ein Text von Johannes Glückler aus dem Jahr 2022.
Ja, da liegt ja schon ein bisschen Zeit dazwischen, ne?
Ja, daran sehen wir, dass Globalisierung uns schon ein bisschen länger beschäftigt. Aber deswegen ist das auch ganz gut für den Einstieg geeignet. Denn Werlen war bis 2018 Professor für Sozialgeografie in Jena, hat den Text aber schon fast 20 Jahre vorher geschrieben, den ich da hatte. Und Glückler ist Professor für Wirtschaftsgeografie der Zukunft an der LMU in München.
Wo auch sonst, ne?
Genau. Und letzterer ist eben in der Wirtschaftsgeografie und vor allen Dingen in der relationalen Wirtschaftsgeografie verhaftet. Also er betrachtet vieles mit Abhängigkeiten und Netzwerken. Das sollte man vielleicht zum besseren Verständnis wissen vorher.
Also ich erinnere mich an die Folge hier zur relationalen Wirtschaftsgeografie.
Genau, da tauchte der auch schon mal auf. Aber kommen wir zurück zur Globalisierung. In vielen Dingen sind sich diese beiden Autoren einig.
Das ist ja schon mal gut.
Ja, ne, das ist schon mal nicht verkehrt. Beide gehen davon aus, dass wir sowas wie eine raumzeitliche Schrumpfung hatten, auch wenn sie das nicht so nennen oder nicht wortwörtlich so nennen. Werlen formuliert das ein bisschen vorsichtiger. Er sagt, die Bedeutung der Distanz als Handlungshemmnis nimmt ab.
Ja, ich erinnere mich, ja. Klingt jetzt in diesen Worten so ein bisschen nach Science Fiction und Raumschiff Enterprise und so. Ja,
genau, raumzeitliche Schrumpfung. Ne? Beam mich rauf, Scotty. Aber so hoch müssen wir gar nicht hinaus, denn letztlich geht es darum, dass Technik den Transport revolutioniert hat. Das heißt, wir können heute Güter und Menschen, vor allen Dingen Güter, aber eben auch Menschen, mit der Eisenbahn, mit dem Schiff, mit dem Flugzeug deutlich schneller transportieren als noch vor 200 Jahren. Und damit werden Distanzen zwar nicht geringer, also ne, die Erde schrumpft ja nicht, aber wir können sie eben schneller überwinden.
Ja, verstehe. Also Entfernungen werden jetzt, ja, bleiben gleich, sind aber nicht mehr so wichtig und die Transportkosten auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt an die großen Frachter denke. Das hatten wir doch auch jetzt hier, ich weiß nicht, ob das die gleiche Folge war, mit den klassischen Standorttheorien so ein Ding. Ne? Transportkosten sind ein wichtiger Faktor und
genau, ja. Und wenn eben die Transportkosten-Minimalpunkt, gibt es ja die Theorie, wenn dieser Faktor Transport und die Kosten davon eben an Bedeutung verliert, dann trifft man vielleicht auch Standortentscheidungen anders.
Ja, klar. Also der Faktor Distanz verliert an Bedeutung und die Transportkosten sinken. Und deshalb kann ich jetzt auch in Asien produzieren. Und das
Zum Beispiel,
so viel günstiger, dass die Transportkosten da nicht ins Gewicht fallen.
Genau, die fallen nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und hinzu kommt dann noch, dass wir so in den letzten 80 bis 100 Jahren auch eine ganze Reihe von Handelserleichterungen hatten durch bilaterale oder auch größere Handelsabkommen, Zollregeln, ne, und so weiter und so weiter.
Ja, Trump lässt grüßen, ne?
Genau. In der Summe sind es nicht die Transportkosten, sondern auch noch Koordinationskosten und Kommunikationskosten, die günstiger geworden sind. Also nicht nur die Transportkosten. Aber dass Transportkosten irgendwie doch noch eine Rolle spielen, sehen wir halt in der jüngsten Zeit, wenn eben Transportwege gestört werden und sie dann doch wieder ins Gewicht fallen, weil Transport einfach nicht stattfinden kann oder weil Wege weiter werden, dann wird Transport eben doch wieder teurer. Und ganz gleich, ob das jetzt in der Straße von Hormuz ist mit rein physisch oder durch Zölle mit den USA oder einfach durch eine Pandemie, ne, wo wir das Problem ja auch schon hatten.
Und es wird immer wieder diskutiert und jetzt nicht nur von Globalisierungsgegnern, die per se das doof finden, ob wir nicht jetzt unabhängiger von solchen Lieferketten sein sollten. Ne?
Genau, passiert aber nicht, weil es eben sehr etablierte Strukturen gibt mit Lieferketten und Produktionsnetzwerken. Und es ist ja auch nicht nur der Warentransport globalisiert, also der Transport, sondern auch die Produktion und auch vor allen Dingen mittlerweile, und da sind wir dann bei Netzwerken, die Produktion von Einzelteilen eines Produkts. Und damit ist ja nicht nur die Produktion zerlegt, sondern auch die Wertschöpfung, also das, was verdient wird, wird auf mehrere Orte verteilt.
Das heißt, es wird nicht mehr nur noch an einem Ort produziert, also klassisch Beispiel T-Shirt aus Bangladesch beim Discounter, sondern Einzelteile, also die Baumwolle, das Garn, die Farben und so weiter, kommen von unterschiedlichen Orten, Ländern, wird an einem weiteren Ort X zusammengebaut, verpackt wieder woanders und so weiter. Ne?
Genau, also, da haben sich dann Einzelne spezialisiert auf vielleicht die Produktion von Garn oder was auch immer. Und das spielt jetzt eine Rolle und da entsteht eine Wertschöpfung. Und Glückler gibt als Beispiel in seinem Text das Beispiel einer Jeans, wo er sagt, dass die Einzelteile einer solchen Hose schon 50.000 Kilometer gereist sind, bevor sie dann bei uns im Laden landen.
Boah, das ist so krass auch einfach. Ja.
Genau. Ja. Und bei der Globalisierung von Produktion entstehen eben solche Netzwerke mit spezialisierten Knoten, die eine besondere Bedeutung haben. Und diese Knoten lassen sich nicht so einfach ersetzen. Knoten für Produktion gibt es da oder für Forschung und Innovation und fürs Bankenwesen. Und man merkt schon, ne, Produktion, Innovation, Bankenwesen, da entsteht eine unterschiedliche Wertschöpfung. Wenn man jetzt irgendwie das Silicon Valley oder Shenzhen mittlerweile auch in China, New York für Banken lange Zeit, nimmt ja gerade ein bisschen ab die Bedeutung. Das sind eben solche Knoten.
Aber du sagst, die lassen sich nicht so einfach ersetzen. Warum lassen die sich denn nicht umgehen? Sind die so zentral?
Ja, vor allen Dingen nicht die Orte. Die Orte wären vielleicht noch beliebig, aber weil sich da so Cluster gebildet haben, haben die eine besondere Funktion in diesem Netzwerk. Und diese Funktion lässt sich nicht so leicht ersetzen. Das Ganze wurde auch schon filmisch übrigens sehr früh festgehalten.
In einer Doku zur Globalisierung?
Fast. James Bond im Angesicht des Todes. Da versucht der Bösewicht mit einem künstlichen Erdbeben im San Andreas Graben das Silicon Valley zu fluten, weil damals da die Mikrochips produziert worden sind und er ein Monopol für die Produktion von Mikrochips erhalten will.
Boah, ich habe fast alle gesehen, aber ich glaube den tatsächlich nicht.
Ich muss gestehen, ich kannte den auch nicht so wirklich. Also 80er Jahre ist da für mich auch eine Blackbox. Roger Moore.
Aber ich gerade sagen, Timothy Dalton hätte ich jetzt
gehört. Nee, Roger Moore.
Roger Moore noch. Wahrscheinlich einer der letzten dann mit ihm, ne? Oder?
Ja, vermutlich.
Ja, ja. Okay, aber zurück zum aus dem Bond-Universum zu unserer globalisierten Welt. Mikrochips kommen doch heute eigentlich vor allem aus Asien.
Ja, und genau daran sieht man auch, dass sich diese Netzwerke schon verändern können. Und vor allem, weil wir nicht nur über eine Überwindung von Distanzen reden und nicht nur über eine Vernetzung von Produktion, sondern auch über eine schnelle Kommunikation. Also es hat sich nicht nur quasi die Distanz verkürzt, sondern auch die Zeit, in der wir kommunizieren. Und auch die Verfügbarkeit von Informationen hat sich dadurch verändert. Früher wurden vor allem Waren globalisiert, also fertige Produkte. Heute sind es aber auch Informationen und vor allen Dingen auch daraus generiertes Wissen.
Also das heißt, es gibt eine Globalisierung des Transports, der Produktion, aber auch der Information. Also dass wir eigentlich alles weltweit in Echtzeit, ja, genau.
Sicher. Genau, dadurch, dass wir schnelles Internet haben, sind Informationen natürlich auch nicht alle, aber viele globaler verfügbar. Und das ist quasi eine neue Stufe, wobei man sich streiten kann, ob das jetzt wirklich eine Stufe ist. Das würden die beiden in ihren Texten sicherlich ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Aber es geht einfach deutlich schneller. Digitalisierung beschleunigt die Globalisierung.
Also du hast gesagt, die sind sich, Werlen und Glückler, 22 Jahre liegen zwischen Texten, oder wie viel war das, Jana? Ja. Sind sich trotz des Zeitunterschieds großteils einig. Wo sind denn dann die Unterschiede, wenn du sagst, da wird es ja irgendwelche Unterschiede geben, oder?
Genau, Werlen war halt Sozialgeograf und für den sind gar nicht Transportproduktion.
Die Perspektive.
Genau. Für den sind gar nicht Transportproduktion und Kommunikationsrevolution irgendwie wichtig, sondern für ihn liegt das alles oder diese ganze Veränderung, diese ganze Globalisierung in einer Entankerung sozialer Beziehungen. Also seine These ist, dass die Beziehungen nicht mehr eine lokale Anwesenheit erfordern. Für eine Beziehung muss ich nicht mehr an einem Ort sein, sondern durch die schnelle Kommunikation kann ich auch an unterschiedlichen Orten sein. Und dadurch werden Arbeitskräfte mobiler und das ist quasi seine Ursache für das, was dann wirtschaftlich passiert. Das ist nicht verwunderlich, ne, als Sozialgeograf, dass er eher so eine soziale Komponente hat. Es gibt zwar immer noch Arbeitskräfte, die ihre Familien unterstützen, aber die müssen nicht mehr am gleichen Ort arbeiten. Und Unternehmen entscheiden in Zentralen, was wo produziert wird. Für Werlen geht es aber bei der Globalisierung eben nicht so sehr um Waren, sondern um diese Neuorganisation der Gesellschaft.
Ja, okay. Sozialgeograf, das ist sein Fokus, der liegt selbsterklärend, ja.
Für Werlen überwiegt dieser soziale Aspekt und damit liegt er ziemlich auf der Linie von Giddens, der auch nur von sozialen Beziehungen gesprochen hat, ne, gar nicht von wirtschaftlichen in seiner Definition am Anfang. Und Werlen bezieht sich bei sozial im Übrigen auch nicht nur auf die Individuen, sondern auch auf Institutionen und Organisationen. Also deren Interaktion ist für ihn quasi ein soziales Konstrukt. Mhm. Wenn man das zusammenfasst, könnte man vielleicht sagen, früher waren soziale Beziehungen stärker lokal verankert. Heute sind sie zunehmend über Distanzen organisiert. Und das geht eben über die schnelle Kommunikation. Oder noch pointierter, was früher das Dorf war, ist heute die Welt.
Und das braucht neue Strukturen, ja, verstehe ich. Aber wenn wir bei der Globalisierung die Räume so leicht überbrücken können und die sozialen Beziehungen, dann wird für die doch der Raum also unwichtig oder nicht beliebig, die, also, oder?
Also das könnte die These sein, ne? Der Raum wird unwichtig, damit auch die Geografie übrigens. Großes Thema in der Geografie. Aber auch da sind sich beide Texte einig, nein, je globalisierter die Welt, desto wichtiger wird eigentlich Raum.
Okay, aber warum?
Weil wir immer noch diese Knoten haben in den globalen Netzwerken und weil Entscheidungen an einem Ort oder an einem Knoten eben Auswirkungen auf andere Orte haben. Ne, also bloß weil da jetzt die Distanz so überbrückt wird, werden die Orte nicht beliebig.
Okay.
Fred Scholz hat da mal so ein Modell gehabt, das passt nicht so hundertprozentig hier, aber das heißt, das Modell der fragmentierten Entwicklung, da geht es also wie, ne, können sich Orte tatsächlich entwickeln im Zuge der Globalisierung. Und da gibt es globale Orte, es gibt globalisierte Orte und es gibt sowas wie die neue Peripherie. Globale Orte sind Orte, an denen die Entscheidungen getroffen werden, also da, wo die multinationalen Konzerne sitzen oder große industrialisierte Länder. Und die globalisierten Orte sind dann die Orte, an denen produziert wird.
Also die Werkbänke der Globalisierung oder der globalen Wirtschaft.
Genau, und das sind oft nur scheinbare Profiteure, weil sie nämlich abhängig sind von den Entscheidungen in den globalen Orten. Und das ist das, was er so ein bisschen kritisiert oder ziemlich stark kritisiert, dass da diese Abhängigkeiten bestehen. Es gibt zwar auch die Theorie, dass sich diese globalisierten Orte dann weiterentwickeln können, aber nach allem, was ich so weiß, ist das Entwicklungspotenzial zumindest überschaubar oder wird zumindest als überschaubar eingeschätzt im Moment.
Bleiben die weit unten in der Wertschöpfungskette.
Genau, also so richtig viele Länder, die es nach oben geschafft haben, sehen wir jetzt mal China ab, die ja auch einen sehr speziellen Kapitalismus haben. Ich weiß nicht, ob Scholz das so gesagt hat, aber es gibt eben die globalen Orte, es gibt die globalisierten Orte und dann gibt es den Rest der Welt. Und in der Diskussion um diese These wurde das dann gerne auch das Meer der Armut genannt.
Ja, das ist schon echt plakativ, aber das ist ja eigentlich auch ein Kernpunkt der, finde ich, auch sehr berechtigten Kritik an der Globalisierung. Ne? Also, genau. dass halt die Profite oder dass einfach sehr konzentriert sind, nur wenige Länder, Menschen, Gesellschaften profitieren.
Genau, das ist ein Kritikpunkt. Wir haben natürlich auch mittlerweile, je nachdem, wen man fragt, wieder eine Verschiebung. Wir haben eine Migration von Arbeitskräften und so Geschichten. Haben wir ja bei der letzten Fußball-WM auch was drüber gehört. Ne? Wir haben die Stadien gebaut. Alles das spielt so ein bisschen in diese Theorie, die zugegebenermaßen auch wieder schon ein bisschen älter ist. Da gibt es heute sicherlich noch ein bisschen Neueres, aber ich wollte es nicht zu sehr überfragen.
Ja, aber die globale Gesellschaft, sofern sie existiert als Ganzes, profitiert halt nicht.
Ja, es kommt wieder darauf an, wen du fragst.
Ja, okay, okay. Ehe wir uns da verlieren, ich fasse mal kurz zusammen, ja? Dass ich alles richtig mitgeschnitten habe. Wir haben mehrere Globalisierungsstufen oder Revolutionen. Einmal Transport, Produktion und dann Kommunikation. Und dadurch entstehen immer wieder neue Netzwerke. Und die sind zum einen auf wirtschaftlicher Ebene, zum anderen aber auch auf der sozialen Ebene. Je nachdem, aus welcher Perspektive man jetzt dieses Phänomen betrachtet. Mhm. Je globalisierter die Welt ist, je schneller wir den Raum überbrücken können, desto wichtiger werden die Orte, weil Entscheidungen an Orten getroffen werden, die Bedeutung für nicht nur den Ort selber, sondern auch für andere Orte haben, also weit entfernte Orte. Ne? Mhm. Also
sind wir wieder ein Genau, das sind die globalen Netzwerke im Prinzip.
Ja, gut, das trifft es ganz gut. Und Globalisierung geht jetzt nicht immer nur um die wirtschaftlichen Verflechtungen, sondern halt auch um Neuorganisation gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Genau. Also
unsere Gesellschaft verändert sich durch die Globalisierung.
Genau, unsere Gesellschaft verändert sich und ob wir demnächst noch die reiche Industrienation sind, das können wir mal abwarten. Noch ein bisschen mehr Sarkasmus zum Schluss.
Aber bitte, mit Sahne dazu drauf.
Vor diesem Hintergrund war eine Entscheidung in Beaverton, Oregon und in Frankfurt am Main hochdramatisch für einen kleinen Ort in Mittelfranken mit Namen Herzogenaurach.
Du meinst, weil die deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal bei einer WM mit drei Streifen auf der Schulter auflaufen wird?
Genau, das nächste Mal mit dem Wusch.